Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute sprechen wir über Norwegens Problemkind Marius Borg-Høiby. Seit Monaten steht der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in den Schlagzeilen. Ihm wird vorgeworfen Gewalt, Sachbeschädigung, sexueller Missbrauch und vieles mehr. Und jetzt kam raus, seine Mutter Mette-Marit und Kronprinz Haakon sind mehr involviert, als man dachte. All das und vieles mehr bespreche ich heute mit meinem Kollegen Stefan Blatt. Bevor wir aber über Marius Borg-Høiby sprechen, schauen wir erstmal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Bunte Spotlight. Die 18. Staffel von der beliebten Tanzshow Let's Dance hat endlich wieder angefangen und diesmal ist dabei Schauspielerin Simone Tomalla. Aber das ist nicht das Einzige, was in ihrem Leben gerade los ist. Sie ist nämlich frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt René, ist 55 Jahre alt, ein gebürtiger Berliner und ist Mitbesitzer einer Baufirma. Die beiden haben sich jetzt wirklich eng umschlungen, glücklich lachend in Berlin gezeigt. Sie waren zusammen shoppen, er hat ihr Blumen gebracht, hat sie nach Hause gebracht. Also da sind die großen Gefühle im Spiel. Und sie haben sogar eine Gemeinsamkeit. Wie Simone Tomalla hat auch er eine erwachsene Tochter und soll leidenschaftlicher Familienmensch und Vater sein. Wir hoffen natürlich, dass es vielleicht diesmal für immer ist und dass er ihr jetzt in dieser herausfordernden Zeit bei Let's Dance natürlich ganz viel Halt gibt. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihn in der ein oder anderen Show im Publikum sehen, wie er seine Simone anfeuert. Aber kommen wir noch zu einer anderen Schauspielerin, Senta Berger. Hinter ihr liegt kein leichtes Jahr, denn ihr geliebter Mann, der Regisseur Michael Verhoeven, ist im letzten Jahr verstorben. Die beiden waren ja wirklich fast 60 Jahre verheiratet. Und ja, damit ist natürlich ein großer Teil von ihr gegangen. Und seitdem hat sie sich auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber jetzt hat sie sich wieder gezeigt, nämlich bei der Daphne-Verleihung in Berlin. Da wurden sie und ihr verstorbener Mann nämlich für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und das war wirklich ein ganz emotionaler, berührender Moment. Und für sie natürlich kein leichter Auftritt. Sie hat mit Bunte auch danach gesprochen und ganz offen gesagt, ich bin traurig, mir geht es natürlich noch nicht gut. Es ist noch nicht so lange her, dass mein Mann gestorben ist. Aber vor allem meine beiden Söhne und meine Enkelkinder geben mir ganz viel Kraft. Aber sie will sich auch wieder dem Leben zuwenden. Sie steht nämlich schon wieder vor der Kamera und Ende des Jahres sollen wir sie auch schon wieder auf der großen Kinoleinwand sehen. Und da freuen wir uns natürlich und wir wünschen ihr für die nächste Zeit nur das Beste. Kommen wir noch zu einem Fußballer, Thomas Müller. Denn der hat einen kleinen Meilenstein erreicht. Er hat jetzt eine eigene Doku auf Amazon, die nur über ihn und sein Leben und seine Karriere geht. Sie heißt Thomas Müller, einer wie keiner. Letzten Mittwochabend hat die Doku große Premiere in München gefeiert und natürlich waren alle da. All seine Weggefährten wie Jogi Löw oder Bastian Schweinsteiger, aber natürlich auch seine Freunde und seine Familie. Tja, und wer fehlte? Natürlich seine Ehefrau Lisa. Wer uns die letzten Monate bei Bunte Menschen verfolgt hat, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass es viele Gerüchte über die Ehe von Lisa und Thomas gab. Es war ja wirklich ein Hin und Her, ein Auf und Ab der Gefühle. Sie ist ihrem Mann auf Instagram entfolgt, dann hat sie alles gelöscht, dann hat sie über eine Sprecherin verlauten lassen, dass sie sich nicht mehr als Person des öffentlichen Lebens betrachten würde. Also da gab es wirklich vieles. Und natürlich hat man jetzt gehofft, dass sie bei einem so wichtigen Moment doch an der Seite ihres Mannes ist, aber sie war mal wieder nicht da und jetzt, wir sind natürlich gespannt, wie es zwischen den beiden weitergeht und hoffen natürlich, dass sich die beiden vielleicht in naher Zukunft auch mal zu ihrer Beziehung äußern. Bevor wir aber mit unserem Hauptgespräch beginnen, muss ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Diese Folge dreht sich unter anderem um sexuelle Gewalt und Missbrauch. Wer sich davon also ja getriggert fühlt, sollte auf keinen Fall diese Folge hören. Es ist wohl der größte royale Skandal seit langem. Marius Borg-Høiby, der 27-jährige Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, steht seit Monaten in den Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft Oslo wirft ihm mehrere Sexualstraftaten vor, sowie Sachbeschädigung und Bedrohung einer Person. Außerdem wird er beschuldigt, mehrere Frauen, darunter auch seine Ex-Freundinnen, misshandelt und missbraucht zu haben. Die Vorwürfe gegen Mette-Marits Sohn häufen sich und fast täglich kommen neue Details ans Licht. Und die Königsfamilie gerät vor allem immer mehr ins Zentrum der Gerüchte. Denn, wie mittlerweile bekannt wurde, wussten seine Mutter sowie deren Ehemann, Kronprinz Haakon von Norwegen, über vieles Bescheid und versuchten sogar das Verhalten von Marius zu vertuschen. Aber wie viel wussten die beiden wirklich und was bedeutet das für die Zukunft des norwegischen Königshauses? Und vor allem, wie geht es jetzt mit Marius weiter? All das und vieles mehr bespreche ich mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt. Hallo Stefan, wie immer schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, das ganze Drama spielt sich jetzt schon so ein bisschen länger ab, seit letztem August vor allem, denn da soll Marius eine junge Frau in seiner Wohnung attackiert haben und er soll sie psychisch sowie körperlich angegangen haben. Das haben zumindest die norwegischen Medien berichtet. Und einen Tag später wurde Marius ja dann auch festgenommen und verbrachte sogar 2 Tage in Haft. Aber dieser schlimme Vorfall hat ja eigentlich erst alles ins Rollen gebracht und dann ging es wirklich Step by Step schnell weiter. Was ist denn dann passiert in den nächsten Monaten?
Ja, das war der Beginn einer Kettenreaktion, weil sich dann immer mehr mutmaßliche Opfer gemeldet haben. Es sind immer mehr Geschichten rausgekommen über ihn, immer mehr Anschuldigungen. Die Polizei hat natürlich auch eine Handhabe gegen ihn. In der Wohnung, wo er auf seine Freundin losgegangen ist, steckte ein Messer in der Wand. Die Wohnung war verwüstet, also allerschlimmste Szene. Und auch die Fotos kamen an die Öffentlichkeit. Und dadurch, dass jeden Tag Schlagzeilen über ihn gedruckt wurden, haben sich dann immer mehr Frauen gemeldet, die gesagt haben, er hat mir auch Gewalt angetan.
Vor allem ja auch seine Ex-Freundinnen, ne?
Ja, bei Gewalt in einer Beziehung trauen sich ja häufig die Partner nicht oder die Opfer nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie immer wieder denken, es wird dann doch wieder was und da ist so eine Abhängigkeit dann da. Aber die haben sich dann getraut, weil quasi die Katze in Anführungsstrichen war aus dem Sack und dann haben sich immer mehr Menschen getraut, was den Mund aufzumachen, was ja auch sehr gut ist und wo man auch gesehen hat, Norwegen legt ja sehr viel Wert darauf, auf Gleichberechtigung, auf die Verfolgung von Sexualstraftaten, aber so toll läuft es da auch nicht, wenn über Jahre die Opfer schweigen aus Gründen, weil sie denken, sie bekommen sowieso keine Gerechtigkeit. Also das war auch so ein bisschen ein neuer Anstoß für die Gesellschaft, mal darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich mit diesem wahnsinnig großen Problem und schlimmen Problem um. Und dann hat natürlich die Polizei Handhabe, sie haben Computer von Marius konfisziert, sie haben Handys konfisziert und der hat alles aufgezeichnet. Also der hat aufgezeichnet, wie er Frauen vergewaltigt, er hat aufgezeichnet, wie er Frauen verhöhnt und das kommt jetzt alles so langsam ans Licht. Die Staatsanwaltschaft und Polizei sitzt wahrscheinlich auf tonnenweise Material, von dem jetzt aber sukzessive immer ein bisschen mehr herauskommt.
Und ich glaube, er wurde ja insgesamt 3-mal festgenommen im Laufe der letzten Monate, also im August, September und November. Und er war ja dann auch in der Entzugsklinik, oder? Zwischenzeitlich.
Ja, er war mal kurzzeitig in der Entzugsklinik in London, da ist aber sehr schnell wieder gekommen. Dann hat er gesagt, er unterzieht sich einer Behandlung und er hat auch ein öffentliches Statement rausgegeben, dass er halt unter einer schweren psychischen Störung leidet, dass er Alkohol, Drogen abhängig ist, beziehungsweise diese Dinge konsumiert und dass deswegen diese ganzen Taten passiert sind. Aber man muss halt sehen, das Ganze spielt sich ja nicht in einem halben Jahr oder so jetzt abgespielt, sondern über Jahre. Also seit er quasi erwachsen ist, begeht er Straftaten, wie sich herausgestellt hat. Also er ist natürlich noch nicht verurteilt, aber scheint er Straftaten zu begehen. Dass da nicht früher eingeschritten worden ist, das schockiert die Norweger so. Also dass jemand aus dem Ruder läuft, das kann passieren, aber nicht über jetzt 5, 6, 7 Jahre. Und offensichtlich wusste auch sein komplettes Umfeld Bescheid, wie er ist. Vielleicht nicht jedes Detail, aber sie wussten so weit Bescheid, dass man hätte eingreifen müssen.
Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Und du hast ja auch schon erwähnt, diese Untersuchungen haben ja wirklich eine komplett neue Dimension erreicht. Also die Polizei hat so viel Material gesichtet, schlimme Fotos, Videoaufnahmen etc. Und im Zuge dessen kam ja auch nochmal ein neuer Fall ans Licht, was ja wirklich, glaube ich, uns alle sehr schockiert hat. Denn ja, sie haben Beweismaterial gefunden und da geht es um ein mutmaßliches Opfer, nämlich die norwegische TV-Moderatorin Linni Meister. Um was geht's denn da genau?
Ja, Linni Meister wurde von der Polizei vorgeladen und sie dachte eigentlich, sie wäre eine Entlastungszeugin für Marius, weil sie hat mit ihm gefeiert, fand ihn eigentlich immer ganz nett. Manche Partys sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber das hat sie quasi, war eine ganz normale Partygesellschaft, wie es sie überall gibt. Und dann kommt sie zur Polizei und dann sagt auf einmal ein Polizist, schauen Sie sich das mal an. Und dann sieht sie ein Video von sich, wie sie offensichtlich ohnmächtig von Marius missbraucht wird. Und also entweder war sie selbst durch Drogen ohnmächtig oder sie hat K.O. getroffen bekommen, das weiß man alles nicht. Aber sagen wir mal, es ist verboten, sich an einer Frau zu vergehen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne ist. Es ist einfach eine Vergewaltigung, Punkt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und da, ja, das hat sie natürlich unglaublich schockiert. Und es soll noch mehr solcher Videos geben, auch mit anderen Frauen. Also da sind Dinge passiert, die kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber jetzt gibt es so viel belastendes Material. Wie geht es denn jetzt weiter im Fall von Marius Borg? Ich meine, gibt es jetzt bald einen Prozess? Weil da muss ja eigentlich ein Strafmaß folgen.
Ja, ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft. Also sagen wir mal, unter 5 wird er auch nicht rauskommen. Das Komische ist, dass er nicht in Untersuchungshaft genommen wird. In Norwegen ist das Justizsystem ein bisschen anders. Also da sind auch da sind auch sehr humane Verhältnisse in Gefängnissen. Da setzt man nicht so wie zum Beispiel in den USA auf so die totale Strafe, Einzelzelle, Abschottung. Also das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Der hat in gewisser Weise so ein bisschen Glück. Das zieht sich alles jetzt so ein bisschen länger hin, ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt immer noch frei rumläuft und er hat zum Beispiel auch in einer Snapchat-Gruppe, wo sich so die norwegischen Gangster und Rapper und sowas treffen, hat er seine Opfer verhöhnt. Also normalerweise würde man dann sagen, wenn man so ein Video findet, kommt er sofort in Untersuchungshaft. Also es würde wahrscheinlich in Deutschland passieren, weil das ja dann auch vielleicht auf Zeugenbeeinflussung hindeutet oder sowas. Und er hat auch mit Frauen, die er nicht hätte kontaktieren dürfen, die hat er kontaktiert. Also er hat Glück, dass dieses norwegische Justizsystem so nett mit Straftätern oder mit potenziellen Straftätern umgeht. Aber er wird wahrscheinlich für einige Jahre im Gefängnis sein.
Marius Borg-Højby ist ja der uneheliche Sohn von Kronprinz Haakon und der leibliche Sohn von seiner Frau Kronprinzessin Mette Marit. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wie viel und vor allem wie lange wussten die beiden schon Bescheid? Und vor allem bei seiner Mutter denkt man ja schon, warum ist sie nicht früher eingegriffen? Warum hat sie das eigentlich so vertuscht? Wie ist sie denn jetzt in den letzten Monaten damit umgegangen?
Ja, eigentlich sehr schlecht. Also Haakon hat sich geäußert, gesagt, das ist alles sehr belastend für die Familie. Marius hat sich auch geäußert, er hat sich entschuldigt und das halt mit seiner psychischen Erkrankung, mit seiner Drogenabhängigkeit erklärt. Aber es auf Nachfragen wurde dann immer wieder gesagt, nein, wir äußern uns nicht weiter und die polizeilichen Ermittlungen sollen nicht behindert werden und sowas in der Richtung. Also man hätte eigentlich mal rausgehen müssen und mal reinen Tisch machen müssen und Haakon und Mette hätten sich auch mal hinstellen müssen und sich mal entschuldigen müssen. Also weil sie wussten offensichtlich beide schon seit Jahren Bescheid. Hatte sich zum Beispiel die Mutter einer Ex-Partnerin, die er misshandelt haben soll, an Haakon gewandt. Er hat gesagt, er klärt das seinem Stiefsohn und hat sich dann nie wieder gemeldet. Mette Marit wusste das auch alles. Außerdem, man muss ja auch sehen, die Königsfamilie, also Marius jetzt nicht, weil der ist aus der Königsfamilie quasi ausgetreten, weil er nur der Stiefsohn ist. Aber die haben alle Security. Oslo ist eine kleine Stadt, also da weiß man sowieso Bescheid. Also die wussten das. Und was dann auch nachher rausgekommen ist, dass auch die örtlichen Medien alles wussten, weil die wissen natürlich, Marius wurde schon häufiger mal von der Polizei quasi ins Visier genommen, weil er sich halt in diesen Unterweltkreisen bewegt hat. Und die wussten das alles. Es war aber so, dass als Mette Marit Haakon geheiratet hat, da gab es einen Presseskandal. Da hat eine Zeitschrift dem Vater von Mette Marit, die haben sie quasi Informanten benutzt, der ist Alkoholiker, ist mittlerweile auch schon gestorben. Und der hat dann intime Details quasi seiner Tochter und wo sie sich befindet und so an die Presse weitergegeben. Das ist irgendwann aufgeflogen und dann hat quasi die norwegische Presse mit Mette Marit und Haakon so eine Art Stillhalteabkommen gemacht, dass über private Dinge nur noch im begrenzten Rahmen berichtet wird und über Marius gar nicht mehr. Also nur, wenn er offiziell auftritt. Und das führte natürlich dazu, wenn vor 5 oder 6 Jahren die norwegische Presse mal geschrieben hätte, hey, Marius saß bei der Polizei, weil irgendwie auf einer Drogenparty war, wäre das ganze Ding natürlich schon früher vor in die Luft geflogen und es hätte viel weniger Opfer gegeben.
Aber ich verstehe es halt trotzdem nicht, jetzt mal abgesehen von diesem Abkommen mit der Presse, das muss doch Mette Marit und Haakon klar gewesen sein, dass irgendwann diese Dinge ans Licht kommen. Und vor allem, wenn ich weiß, dass mein Sohn am Abstürzen ist, dass mein Sohn Drogen konsumiert, dass mein Sohn Frauen misshandelt, da greife ich doch früher ein, da versuche ich doch meinen Sohn irgendwie zu retten, beziehungsweise die haben ja auch alle ein großes Team, Krisenmanager an der Seite, Berater, die doch eigentlich sagen, hey, wir müssen da jetzt eingreifen, wir müssen jetzt gucken, wie wir irgendwie das sinkende Schiff retten können. Also irgendwie verstehe ich nicht, wieso da nicht irgendwie mal eingegriffen wurde in den letzten Jahren, weil du hast ja eben schon angesprochen, dass Haakon ja schon mit der Mutter einer Ex-Freundin Kontakt hatte, das war ja auch schon 2023, also vor 2 Jahren und trotzdem ist da nichts passiert?
Ja, das fragt sich auch jeder, warum das so passiert ist, weil natürlich Mette Marit auch überhaupt kein Interesse hat, dass ihr Sohn irgendwie im Gefängnis landet. Also jede Mutter würde ja versuchen, das vorher irgendwie abzuwenden. Man hat bestimmte Dinge versucht, man hat ihn mal eine Zeit lang nach Los Angeles geschickt, um ihn halt aus dieser kriminellen Freundschaftsgruppe rauszuholen. Man hat versucht, mit ihm zu reden. Er hat auch immer noch eine Wohnung im Schloss von Haakon und Mette Marit, dass man auch Zugriff auf ihn hat. Also wo er dann auch hingehen konnte. Aber selbst da hat er dann Partys gefeiert und Frauen missbraucht und seine Kumpels haben irgendwie Kerzenleuchter geklaut und die auf eBay verscherbelt und sowas. Also, und da sind ja auch über Sicherheitskameras. Man wusste ganz genau, was da passiert ist. Oder ist er dann mit seinem Motorrad irgendwie durch den Garten gerast und sowas. Man hat es immer wieder versucht. Aber die beiden dachten wohl, naja, der lebt sich jetzt aus zwischen 20 und 30 und dann wird er irgendwann vernünftig. Was für mich eine der großen ungeklärten Fragen sind, Mette Marit und Haakon sind nicht besonders reich. Also die sind nicht so wie Wilhelm und Kate. Mette Marit kommt aus einer gut südlichen Familie, aber hat jetzt kein Vermögen oder sowas. Von dem Dad hat sie gar nichts geerbt. Haakon hat so ein bisschen Geld. Marit hat noch nie in seinem Leben gearbeitet. Hat ein Leben geführt, wenn man in Oslo ausgeht. Die Alkoholpreise weiß man unter 300 Euro. Wenn man Champagner trinkt, kommt man da nicht weg. Also der muss einen Verbrauch gehabt haben und das muss alles von denen gekommen sein. Also allein da hätte man ja schon einen Hebel ansetzen können. Aber irgendwie wurde gedacht, nee, wir kriegen das irgendwie so hin. Und dann hatte Mette Marit auch noch gesundheitliche Probleme und sie ist ja auch ein bisschen psychisch angeschlagen. Sie war dann mal eine Zeit lang in Indien und Tibet und hat gebetet und sowas. Also da kam viel zusammen. Aber eigentlich hätte da irgendwann ein Sekretär sagen müssen oder mal, ja, ein Berater, so geht's nicht weiter. Aber das ist irgendwie nie passiert und das muss auch aufgearbeitet werden. Sonst hat das norwegische Königshaus auch keine Chance mehr, weil das Vertrauen in diese beiden ist halt absolut beim Volk weg.
Das wollte ich gerade fragen, wie steht das Volk denn aktuell zum Königshaus? Also vor allem zu Haakon und Mette wahrscheinlich sehr schlecht.
Ja, zu denen steht es sehr schlecht, aber man muss Norwegen so sehen, wenn Norwegen jetzt so wie Großbritannien wäre, die haben eine Wirtschaftskrise und da ist das Volk ja allgemein etwas aufgerüttelter. In Norwegen sind eigentlich alle Menschen, weil die haben wahnsinnig viele Bodenschätze und verkaufen die, weil sie selber ihre Energie durch Wasserkraft und durch sonst was gewinnen. Also Norwegen ist ein superreiches Land. Wenn ich in Norwegen irgendwie in Rente gehe, muss ich mir nie Sorgen machen, weil es gibt einen Rentenfonds, von dem ich bezahlt werde und so. Also die haben nicht diese Alltagssorgen, wie jetzt wir in Deutschland oder in Großbritannien oder USA haben. Und deswegen entwickelt sich da auch jetzt nicht so die Riesenwut. Aber natürlich ist das Ansehen der beiden wahnsinnig gesunken. Und wie in allen Monarchien Europas, wenn das Parlament sagt mit Mehrheit, wir wollen keine Monarchie mehr haben, gibt's die Monarchie nicht mehr. Punkt. Also ich wäre mir nicht so sicher, wie sich Haakon und Mette zu sein scheinen, dass die diese Krise überleben. Also als Kronprinz und Kronprinzessin. Also ich sehe die Monarchie da schon deutlich in Gefahr.
Und vor allem ist es ja eigentlich nicht die erste Staatskrise, die die beiden miteinander durchmachen. Das war ja eigentlich schon von Anfang an, standen die beiden ja unter nicht so einem guten Stern, weil die Beziehung hat ja für viel Unmut und die Hochzeit vor allem natürlich auch für viel Unmut gesorgt. Warum war das damals schon so ein großes Drama zwischen den beiden?
Ja, Mette, Marit und Hakon haben sich auf einem Musikfestival kennengelernt. Mette kommt aus dem Volk, die kommt aus einer ja gutbürgerlichen Familie. Ihr Vater war Alkoholiker, also so ganz stimmte das in der Familie auch nicht. Ja, dann gab es halt das Problem, dass Mette Marit ein sehr bewegtes Vorleben hatte. Sie hatte schon ein Kind, Marius. Sie war in ja schlechten Kreisen. Ihre Freunde waren schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten und so weiter und so fort. Und dann hat aber Hakon gesagt, nee, das ist die Frau, die ich unbedingt heiraten will, ist zu seinen Eltern gegangen, hat gesagt, weder die oder keine. Und da hat man sich dazu entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie haben bei der Marit halt unter Tränen eine sehr bewegende und ja Pressekonferenz gegeben, wo sie alles gebeichtet hat. Dann hat das Volk gesagt, okay, sie hat sich anscheinend gewandelt. Also sie hat dann auch gesagt, das kommt nicht wieder vor und alles ist gut. Aber sagen wir mal, die Sucht ist ja in ihrer Familie verankert. Also bei ihrem Vater, sie war nicht drogensüchtig, aber sie regelmäßig Konsumentin von Drogen. Und ihr Sohn ist genauso abgerutscht. Also es ist quasi so eine Art Familienfluch, der da war. Aber damals hat das norwegische Volk gesagt, ja, wir freuen uns. Es gab auch eine Gegenbewegung, die gesagt hat, mir geht gar nicht. Aber halt wie man jetzt im Rückblick sieht, hätten die beiden aus quasi der Familiengeschichte von Mette Marit mehr lernen müssen und mehr Hilfe allen Familienmitgliedern zukommen lassen und das nicht einfach so laufen lassen. In Norwegen ist mentale Gesundheit ein riesiges Thema. Und immer zu außen zu sagen, das ist wichtig und
selber nicht zu handeln,
ist so ja irre. Und da muss man natürlich auch denken, wenn die das schon machen, was machen die sonst noch? Also das kann eine Dynamik annehmen, die echt in den Abgrund führt.
Ich meine, die beiden wirken ja von Anfang an wie ein Team, was zusammenhält. Er hat ja aufgrund seiner Liebe ja auch alles geopfert, hat sich für sie entschieden. Aber jetzt kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn ja jetzt Marius im Gefängnis landet oder immer noch weitere schlimme, schockierende Details über Marius bekannt werden, dass das natürlich irgendwie auch die Ehe der beiden belastet, weil man natürlich einen Schuldigen sucht. Wer ist jetzt schuld? Ist Mette schuld? Hat sie ihren Sohn falsch, ja, schlecht erzogen? Ihr Sohn sorgt sozusagen für negative Schlagzeilen für das Königshaus. Kann es da jetzt vielleicht zu einer Ehekrise oder zu einer Trennung kommen?
Wie die Ehe von Mette Marit und Hakon abläuft, hat Hakon in seiner Traurede, also in der Rede auf der Hochzeitsparty, sehr eindrucksvoll beschrieben. Er hat zu Mette gesagt, du bist die Frau, für die ich am meisten Glücksgefühle empfunden habe, aber du bist auch der Mensch, der mich am meisten auf die Palme gebracht hat und über den ich mich am meisten in meinem Leben geärgert habe. Also diese Beziehung ist sehr gefühlig, ist sehr emotional, ist von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Also das ist es nicht so, dass die jeden Tag eine harmonische Ehe führen und sagen Guten Morgen, Schatzi, sondern da brennt die Hütte. Also das hat er schon in seiner Hochzeitsrede gesagt. Und natürlich wirkt sich das auf die Ehe aus, denn Hakon wird einmal König. Er hat versucht, Marius als seinen eigenen Sohn anzunehmen, aber es wird, wenn man das jetzt so sieht, was Marius alles gemacht hat, haben soll, wird es der Typ jeden Tag in dieser Ehe ein Thema gewesen sein und oder zumindest ziemlich häufig und wird die Ehe schon über Jahre belastet haben. Und da steckt viel Sprengstoff drin, weil Hakon ist nicht nur ein Ehemann, Vater und Stiefvater, sondern er steht auch für sein Volk und da ist er zerrissen, weil für sein Volk, wenn er da stehen würde, müsste er jetzt ganz anders handeln.
Vor allem ist ja auch allgemein gerade eine sehr fragile Zeit in Norwegen, denn der aktuelle König, also Hakons Vater Harald, dem geht es ja gerade auch nicht so gesundheitlich gut, oder?
Nein, dem geht es sehr schlecht, also aber schon seit einiger Zeit, also schon seit 1-2 Jahren, aber sein Zustand verschlechtert sich immer mehr, ist immer häufiger im Krankenhaus. Da steht natürlich jetzt eine Zeitenwende an, aber er will auch nicht abdanken, also er kann im Moment nicht abdanken. Das wäre natürlich das Beste, was er machen könnte, weil halt Hakon und Mette nicht unumstritten sind. Und das belastet die Familie natürlich auch, weil man hat ja gesehen, in den Niederlanden, Beatrice abgedankt, auch weil sie mehr mit ihren Enkelkindern so Zeit verbringen wollte, hat wunderbar funktioniert. Also da ist die Monarchie in eine neue Zeit gekommen, ohne Probleme, genau das Modell Müsste ja auch in Norwegen sein, aber das geht halt nicht, weil halt dieser Skandal über allem schwebt und weil man jetzt nicht sagen kann, man macht jetzt eine neue Krönungsfeier oder so. Es hat alles durcheinander gebracht, weil die norwegische Königsfamilie, die war eigentlich sehr liebevoll und hat immer gut funktioniert. Dann kam mit dem Freitod von Ari Behn, von dem Ex-Mann von Mertelius, dann der Schamane und jetzt Marius, dann kamen halt so Sachen rein, die man aus Norwegen eigentlich gar nicht kannte. Und also es gab früher schon mal mit der Frau von norwegischen König so ein bisschen, also mit der Königin, ein paar Skandale, aber das ist 50 Jahre her, das hat man vergessen. Aber das kannte man nicht und jetzt ist eigentlich seit Jahren nur noch Drama. Und das ist natürlich für diese Familie auch eine Katastrophe. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass Marius seinen Anwalt gefeuert hat und hat sich eine Anwältin genommen, die vielleicht jetzt auch eine neue Pressestrategie macht. Also man muss jetzt einfach eine neue Krisen-PR machen, ich würde dem Königshaus raten, ganz offensiv an die Presse zu gehen, so wie das Mette Marit damals auch gemacht hat. Sie hat sich hingestellt, das muss sehr schwer gewesen sein, also vor Millionen von Menschen, also in Norwegen gibt es nicht so viele Menschen, aber die Pressekonferenz ist der ganzen Welt quasi irgendwie verbreitet worden. Hat sie über ihr Innerstes gesprochen, hat sich beim Volk entschuldigt und genau sowas muss jetzt auch passieren, es müssen Tränen fließen, es muss emotional, man muss es greifbar machen und man muss auch sagen, wir übernehmen die Verantwortung. Wir stehen dazu und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mit diesem, weil der alte Anwalt, der war so ein bisschen, ich sag nichts und der war sehr, wie so ein harter Hund halt ist, dass jetzt so ein bisschen Bewegung reinkommt und dass wir in den nächsten Wochen da vielleicht eine Änderung der Strategie sehen werden, weil hinter den Kulissen scheint da gerade ordentlich was zu passieren.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, bleiben am Ball. Wir sprechen bestimmt nochmal über Marius in unserem Podcast und hoffen natürlich, wie du es gerade gesagt hast, dass die neue Anwältin vielleicht jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und dass Mette und Hakon sich in Zukunft vielleicht anders verhalten. Ja, danke Stefan, dass du bei uns warst und uns so viele spannende Einblicke gegeben hast.
Ja, und wir müssen jetzt schauen, was die nächsten Wochen bringen.
Werbung.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20.
Ein Liebescomeback hat uns letztes Jahr sehr berührt. Der frühere SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich Ende 2023 zum zweiten Mal in seine Ex-Frau Corinna verliebt. Jetzt kam raus, das Paar hat im Dezember 2024 nochmal heimlich geheiratet. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie für das zweite Eheglück der beiden stehen. Heiko Maas wird am 19. September 59 Jahre alt und ist damit vom Sternzeichen Jungfrau. Und für Jungfrauen gilt, das neue Jahr beginnt für sie mit einem sprudelnden Wunsch nach Kontakt und Liebe. Das dürfte vor allem seine frisch angetraute Gattin Corinna freuen. Nachdem Heiko Maas sie 2016 für die Schauspielerin Natalia Wörner verlassen hatte, ist er ihr ein wenig extra Aufmerksamkeit und romantische Gesten schuldig. Mit Venus an ihrer Seite fällt es Jungfrauen gerade glücklicherweise besonders leicht, ihr Herz zu öffnen. Besonders im Frühling. Dann haben Jungfrauen die Chance, eine langjährige, aber vernachlässigte Beziehung neu zu beleben. Die Monate Juni und Juli 2025 entwickeln sich daraufhin sogar zu den Höhepunkten des Jungfraujahres. Im Hinblick auf Heiko Maas könnte das bedeuten, er weiß endlich, wie er Corinna das Gefühl geben kann, ab jetzt für immer die Einzige zu sein. Unser kosmischer Tipp dieser Woche lautet, als Jungfraumann sind Sie ein strukturierter Analytiker, Herr Maas. Doch in der Liebe kann zu viel Rationalität auch schaden. Wenn Sie Ihrer Corinna jetzt der Ehemann sein möchten, den sie verdient, darf sie auf keinen Fall das Gefühl haben, ihre Beziehung sei das Ergebnis einer ihrer Abwägungen. Groß ist die Gefahr, dass Corinna denkt, als sichere Bank wahrgenommen zu werden. Springen Sie daher über Ihren Schatten und reden Sie jetzt auch mal über Ihre Gefühle, Herr Maas. Corinna wird es beflügeln, immer wieder zu hören, dass sie nie aufgehört haben, sie zu lieben. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@boda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao!
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.
American Giant makes great clothing. Sweatshirts, jeans and more. Right here in the US. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code STAPLE20.